Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door, individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ja, ich würde sagen, ein Herzenshamburger und ein kompetenter Kritiker dieser Stadt zugleich. Bei mir ist Harjof Wenzler. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Wenzler. CEO der internationalen Kanzlei WIPOC und zuvor unter anderem Leiter der Bucerius Law School und, wenn man noch weiter zurück, Leiter des Hamburg Marketing GmbH.
Ja, ist erstaunlich, ne, was man in so ein kleines Berufsleben alles reinkriegt.
Ja, ist auch ganz spannend, wenn man dann so in die Tiefe des Archivs hinabsteigt und dann das ein oder andere Interview sieht. Da kommen wir gleich zu. Wir fangen ja mal an mit den 5 Fragen und Sie als Hamburger werden wahrscheinlich keine Probleme haben zu sagen, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Genau, das finde ich auch so eine etwas seltsame Eingangsfrage, denn die meisten sagen Hamburg, und ich würde das natürlich auch sagen, wir leben seit 30 Jahren hier, wir sind zugewandert, meine Frau und ich, die ist Journalistin, wir haben 4 Hamburgerinnen und Hamburger in die Welt gesetzt und wir leben hier wahnsinnig gerne. Also das ist völlig klar. Viel spannender ist doch eigentlich die Frage, wenn es nicht Hamburg wäre, was wäre es dann? Und da wäre es bei mir, glaube ich, London. Ich war die letzten Wochen aus beruflichen Gründen häufig da und finde dieses internationale Flair von London, diese Buntheit der Stadt und auch diese Betriebsamkeit finde ich einfach ganz fantastisch. Sehr weltoffen und irgendwie gleichzeitig mit etwas mehr Leben und Ambition, als man das so in Hamburg kennt.
Zu London kommen wir gleich noch, aber erstmal zum Lieblingsstadtteil.
Mein Lieblingsstadtteil ist das Karo-Viertel, weil es ohne das Karo-Viertel Hamburg nicht Hamburg wäre. Da wohne ich zwar nicht, aber da radel ich wahnsinnig gerne hin. Liebe die Kaffee- und Kneipenszene und das bunte Leben.
Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude ist die Handelskammer oder die Börse. Weil ich finde, dass es kaum ein Gebäude in Hamburg gibt, das Hamburger Geschichte so schön erklärbar macht. Also die Rolle des Kaufmanns, den hinteren Anbau, wie man in der Handelskammer sagen würde, also das Rathaus, was ja historisch jedenfalls auch stimmt. Dieses ganze Thema Handel, Wandel, die Hamburger Börse als der erste Ort, an dem die Hamburger Kunsthalle ausgestellt hat. Also die Hamburger Kunsthalle ist quasi aus der Handelskammer herausgewachsen. Ich finde diese ganze Wirtschaftshistorie, Kaufmannsgeschichte, Hanse-Historie der Stadt lässt sich an diesem Gebäude sehr schön abbilden.
Und sehr schön ist ja auch die Geschichte, dass quasi ein Drittel der Stadt abbrannte, aber die neue Handelskammer
von den Kaufleuten gerettet wurde.
Beim großen Brand. Ja, 1842. Genau. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Ich bin wahnsinnig gerne in Entenwerder.
Das sagt jeder.
Echt?
Ich war letzten Freitag im quasi Gold von Entenwerder und habe gedacht, ich treffe die ganzen Podcast-Gäste, die immer davon schwärmen. Ich habe keinen getroffen.
Ah, das ist erstaunlich. Manchmal muss man sehr lange anstehen für eine Rhabarberschorle. Vielleicht das ist das, was manche dann davon abhält. Aber ich finde es von der Fahrradentfernung großartig. Ich finde, man sieht sehr schön, wie die Stadt wächst. Man kann ganz wunderbar durch die Hafen-City radeln und dabei immer irgendwie neue Perspektiven und Blickachsen entdecken. Das finde ich schon ganz fantastisch.
Und das Schöne in diesem Podcast ist, man darf ein Gebäude abreißen. Ja. Welches wird es treffen?
Den Flughafen.
Den Flughafen?
Ja.
Um ihn neu aufzubauen in Kaltenkirchen?
Ja, genau. Also weg mit dem Sport- und Regionalflugplatz Fuhlsbüttel und in Kaltenkirchen. Die Flächen gehören ja noch der Stadt, einen ordentlichen internationalen Flughafen. Man darf sich ja doch was wünschen, oder?
Man darf sich was wünschen. Auch das ist ein Thema, glaube ich, über das wir nachher nochmal sprechen wollten, weil heute wollen wir beiden uns ja so ein bisschen über den Standort und eigentlich ja die Zukunft der Stadt unterhalten. Und da bin ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie waren damals Chef der neu gegründeten Hamburg Marketing, über ein altes Interview gestolpert, was in der Welt am Sonntag, wo ich damals gearbeitet habe, geführt worden ist. Und da haben Sie den schönen Satz gesagt, diese Stadt hat ein riesiges Entwicklungspotenzial, wenn wir alle gesellschaftlichen Kräfte bündeln? Das ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert her. Wenn wir jetzt auf das Entwicklungspotenzial blicken, haben wir das genutzt?
Also, ich glaube, dass Hamburg ganz vieles hinbekommen hat. Und ich denke, dass die Herausforderung im gesellschaftlichen Diskurs, den wir haben, eher darin besteht, dass wir in so Ja-Nein-Kategorien verfallen, anstatt oder in Aber. Der eine sagt, da muss mehr, und der andere sagt aber, wir haben doch schon ganz viel. Oder die eine sagt, wir brauchen mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, und die andere sagt, wir brauchen mehr, aber wir brauchen eigentlich mehr Unternehmertum. Und ich glaube, dass diese Aber-Diskussion überhaupt nicht helfen, das ist immer ein Und. Wenn man auf die Entwicklung blickt, in Hamburg ist ja unglaublich viel passiert in der Zwischenzeit. Also die Entwicklung der Hafencity ist, glaube ich, ganz großartig. Natürlich die Eröffnung der Elbphilharmonie. Und in dem ganzen Bereich Stadtentwicklung, in dem sich wirklich sehr viel getan hat, die Revitalisierung des Kongresszentrums. Hamburg hat sehr viel mehr die Hochschulen in den Blick genommen. Die Uni hat sich ganz toll entwickelt. Also das wäre ja Quatsch, wenn man das irgendwie negieren würde. Die Frage ist dann immer, wenn das stimmt, ist gleichzeitig noch so viel mehr zu tun, weil die Entwicklung der Welt so schnell geht. Und da denke ich, dass wir oft einfach zu schnell zufrieden sind mit dem, was da ist, und diese Und-Frage nicht stellen. Und was fehlt noch? Und was ginge noch? Und was wäre wichtig mit dem Blick nach vorne?
Ist Hamburg denn so eine Stadt, die, wenn wir das auf einen Marathonlauf übertragen, sich nach 10 Kilometern hinsetzt und sagt, Mensch, ich war so gut unterwegs, jetzt mache ich erstmal ein Päuschen?
Also Hamburg hat ja ganz viele internationale Entwicklungen mitgekriegt, aber eben auch, und davon profitiert, viele aber auch verschlafen. Der Marathonlauf ist ja einer, bei dem man sagen würde, gelegentlich werden da die Schuhe gewechselt, die Trikots getauscht und das Wetter ändert sich. Also wenn man die deutsche Einheit nimmt, die Hamburg unglaublich geholfen hat im Hinterlandverkehr der Elbe mit den Arbeitskräften aus Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Hamburg hat davon unglaublich profitiert, ohne dass man selber was für konnte. Das heißt, wir haben auf Kilometer 10 ein paar schnellere Schuhe geschenkt bekommen, wenn man so will. Und dann kam die EU-Osterweiterung, die Globalisierung, die dem Hafen und dem Handel unglaublich geholfen hat. Also bei Kilometer 20 haben wir nochmal irgendwie eine Vitaminspritze bekommen, auf eine Art und Weise, das hat ja fast schon Dopingcharakter. Aber bei der Frage, wo geben wir uns eigentlich selber Mühe, wenn es mal wehtut, und wo fangen wir an, schneller zu laufen, hat man den Eindruck, das sind die Dinge, da ist Hamburg einfach nicht ambitioniert genug, um das nach vorne zu bringen, was an Potenzial in dieser Stadt steckt.
Das Schöne ist, um noch einmal auf das Interview zurückzukommen, da fordern Sie eigentlich 3 Dinge, die Hamburg anders machen muss. 2003 wohlgemerkt, der Brückenschlag über die Elbe, die Sportstadt Hamburg und das Thema Welcome to Hamburg, um die Stadt attraktiv für Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte zu machen. Und Nummer 4, Hamburg als Wissenschaftsstandort. Da muss ich sagen, das sind exakt die Themen, die wir heute immer noch diskutieren.
Ja, und es wäre ja auch falsch zu behaupten, dass sei nichts passiert. Gleichzeitig sind es, finde ich, 4 sehr schöne Beispiele, wo man sieht, dass es weit über das hinausgehen könnte, was wir heute kennen und sehen und haben. Also das Thema Zuwanderung ist ja eines, das völlig klar ist, dass wir es brauchen. Und diese Welcoming City ist was glaube ich, alle großen Städte besonders gut können müssen, weil man Zuwanderung an Arbeitskräften braucht. Das ist nun mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Und die Frage, wie man das organisiert, ich glaube, da hat Hamburg einiges geschafft und ist auch ein attraktiver Standort. Andererseits merkt man eben, dass im Standortwettbewerb, ich glaube, Deutschland sich schwer tut, weil die Einwanderungsdiskussion viel zu lange total falsch gelaufen ist und wir viel zu wenig auf das gesetzt haben, was man neben allen Gründen der Einwanderung, die humanitäre Art sind, an wirtschaftlicher Zuwanderung braucht, einfach viel zu lange ausgeblendet.
Ja, wir haben uns komplett nicht eigentlich auf die humanitäre Einwanderung.
Genau, und wir haben die andere eben nicht.
Auf die qualifizierte Einwanderung.
Genau, das haben wir nicht bekommen. Beim Thema Sportstadt würde ich sagen, haben wir doch jetzt eine fantastisch gute Chance, Olympia in die Stadt zu holen. Es gibt ja nichts, aber auch wirklich nichts, was dagegen spricht. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass man die Stimmen junger Menschen nicht über und die der älteren Menschen nicht untergewichten kann. Weil ich denke, eigentlich sollten ja nur die abstimmen, die auch noch richtig was davon haben. Und ich glaube, dass in der jungen Generation unglaublich viel Aufbruch und Potenzial und Freude daran existiert. Und sehe die Kritiker und Zweifler eher bei denen man gar nicht weiß, ob sie denn 2036 oder 40 noch dabei sein werden. Beim Thema Wissenschaft glaube ich, auch da ein schönes Beispiel, was Hamburg alles erreicht hat. Der Ausbau der TU, die Hafen-City-Universität, die sich entwickelt hat, dann natürlich der fantastische Exzellenzstatus der Uni Hamburg. Nicht zu vergessen viele private, sehr erfolgreiche Hochschulen, die Kühne Logistics University, die HSBA. Und das wird man mir verzeihen, natürlich auch die Bucerius Law School als tatsächliche Leuchttürme in der Stadt. Da hat sich in 20 Jahren, glaube ich, sehr viel getan. Und gleichzeitig, wenn man sich überlegt, wofür das alles, und dann in andere Städte schaut, dann stellt man eben fest, dass aus diesen Hochschulen, aus dieser Wissenschaftslandschaft so viel mehr wirtschaftliche Gründungsdynamik und Standortattraktivität entstehen kann. Da ist Hamburg, glaube ich, noch ganz am Anfang, also im Bild des Marathons zu bleiben. Und da könnten wir noch sehr viel weiter und sehr viel schneller laufen.
Vielleicht gucken wir uns die Aspekte nochmal einzeln an. Weil 2003, habe ich erinnert, hatten wir schon mal eine Bewerbung laufen für Olympische Spiele. Da waren Sie wahrscheinlich auch involviert.
Genau, das als dann der Leipziger Oberbürgermeister mit seinem Cello.
Am Cello gescheitert, ja. Ist das, wenn man sich alle drei Bewerbungen anguckt, die beste Bewerbung gewesen? Ist das jetzt eine, die zielführender ist? Wie würden Sie das beurteilen?
Also ich gucke zunächst mal anders drauf. Ich finde diesen Wettkampf oder Wettbewerb innerhalb Deutschlands, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig glücklich. Ich fände es viel besser, wenn man sich überlegen würde, welche Stadt erfüllt eigentlich die Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees für die Ausrichtung solcher Spiele am besten.
Hätte man 2003 auch schon machen können.
Hätte man 2003 schon mal machen können.
Von Anfang an raus gewesen.
Genau, das finde ich einfach unglücklich. Und ich glaube, dass wenn man das macht, dann bleibt in Deutschland nicht so schrecklich viel übrig. Aus 2003 weiß ich auch noch, wie komplex die Anforderungen des Internationalen Olympischen Komitees sind. Und das war damals so, dass viele irgendwie dachten, naja, die zwingen der Stadt was auf. Das ist ja immer so das Bild, das auch vermittelt wird. Ne? Irgendwie die bösen Funktionäre, die dann irgendwie die Städte, den Städten so Vorgaben machen. Mich hat das sehr beeindruckt, weil die sehr die Bedürfnisse der Athleten in den Blick nehmen. Also da geht es dann darum, wie viele tierärztliche Versorgungszentren und Tierarztpraxen gibt es im Umkreis der Sportstätten, an denen geritten wird. Also bei den Reitern, moderner Fünfkampf und so weiter. Und dieses ganze Thema Versorgung, Logistik, dreht sich alles nur darum, für olympische und paralympische Spiele der allerbeste Gastgeber zu sein. Darauf legt das IOC Wert, das finde ich gut. Und ich glaube, Hamburg wäre die perfekte Stadt dafür. Nehmen wir alleine mal die ganzen Thema Hotelzimmer, die man hier mit den Kreuzfahrtschiffen abbilden könnte. Das kann man nicht in Berlin, das kann man nicht im Ruhrgebiet. Das kann man in München schon gar nicht, dafür ist die Isar zu klein und zu schmal. Also insofern, es spricht so viel für Hamburg. Und es wäre ein Jammer, wenn das nicht klappen würde.
Wie war das 2003? Haben Sie damit gerechnet, dass Leipzig noch vorbeizieht?
Weil damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Wir standen alle im Rathausmarkt und waren einigermaßen konsterniert, so wie wir dann später in der damals Colorline Arena standen und konsterniert waren, wie es denn klappt, dass die Hamburger sich gegen Olympia entscheiden. Meine Anekdote aus der letzten Olympia-Bewerbung war, ich war noch irgendwie Tage zuvor im Taxi und sprach mit dem Taxifahrer und sagte, Mensch, klasse, Olympia und so. Und er sagte, ich bin dagegen. Dann guckte ich den an und sagte, das kann ich ernst sein, oder? Wovon leben Sie hier eigentlich? Aber da wird es dann so voll und so viele Baustellen und so. Ich mag es lieber, wenn es ruhig ist. Und der Witz ist, kurz danach kam Corona und der Lockdown. Und da habe ich an meinen Taxifahrer gedacht und habe gedacht, vielleicht gefällt es ihm jetzt.
Ja, mich erinnert das ein bisschen an Carsten Broster, der jetzt hier im Interview gesagt hat, alle die mehr Ruhe haben wollen und günstigere Wohnungen, denen empfiehlt er einen Besuch in Gelsenkirchen. Die haben das nämlich alles geschafft, weil sie von 390 auf 270.000 Einwohner abgerutscht sind. Und er sagte, dann wollen wir das aber nicht mehr haben.
So, und wiederum wissen wir, warum Carsten Broster nicht nur ein kluger Mann, sondern auch ein sehr guter Kultursenator ist.
Ihr Tipp für Olympia, wie geht die Abstimmung aus?
Also ich bin zuversichtlich, dass wir die 55er-Marke positiv knacken.
55er?
Ja, 55. Ich glaube schon, dass das gelingt. Das ist ja noch den ganzen Mai hin, die Sonne ist da. Die Sportfeste gehen los. Der Hamburg-Marathon war, ich finde, die allerbeste Werbung, die man dafür haben kann. Und wenn man alleine, also wenn es alleine gelingt, dass die Hamburger Sportvereine jeder noch 2-3 Leute dazu bringt, dafür zu sein, dann schaffen wir es. Hamburg ist eine Sportstadt, immer schon gewesen. Und das darf man nicht unterschätzen.
Ich bin gespannt. Kommen wir mal zum zweiten Thema, was wir eben auch schon angeschnitten haben. Da geht es um das Thema Wissenschaft. Sie sind ja auch Mitglied der Initiative Hamburg vor zur Welt, die sich vor anderthalb Jahren gegründet und zusammengefunden hat. Und da ist ja einer der Aspekte, der Sie wirklich umtreibt, die Frage, wie kann man die Wissenschaftsmetropole Hamburg voranbringen? Und eine dieser Forderungen lautet, 20.000 MINT-Studenten sollen dazukommen. Wie soll denn das funktionieren?
Also dazu muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ohne dass es zu langatmig wird. Das Thema Wissenschaft scheint mir zu weit weg von dem, worum es uns tatsächlich geht. Wenn ich Wissenschaft sage, meine ich Hochschulen. Und Hochschulen sind immer Wissenschaft und Lehre. Hochschulen ziehen junge Menschen an. Aber was Hochschulen auch machen und was wir viel zu wenig in den Blick nehmen, ist, dass Hochschulen Ideen generieren, aus denen Unternehmensgründungen entstehen. Wenn wir uns mal überlegen, wovon hat Hamburg in der Historie immer gut gelebt, dann war es der Handel, dann war es Logistik, dann kamen die Medien dazu, übrigens auch ganz interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die relativ liberale Pressegesetzgebung dafür gesorgt hat, dass Medien sich hier angesiedelt haben. Und wenn man sich anschaut, wie sich Metropolen heute entwickeln und die alten Treiber nicht mehr funktionieren, was im Ruhrgebiet der Stahl war, was in Hamburg eben mit Hafen und Handel eine Rolle gespielt hat. Heute ist es so, dass Wissensgesellschaft das ist, was Wirtschaft und Wertschöpfung treibt. Und was uns in der Initiative umgetrieben hat, war die Frage, wo sind eigentlich, wenn wir nach den Arbeitsplätzen in 20 Jahren gucken, wo sind eigentlich die Unternehmer in 10 Jahren, die diese Arbeitsplätze dann zur Verfügung stellen, und wo sind die heute? Und der entscheidende Treiber für wirtschaftliches Wachstum, für Unternehmertum sind Universitäten, aus denen sich Unternehmen ausgründen, wachsen, Menschen beschäftigen und Wirtschaft antreiben. Und unsere These war, dafür tun wir heute zu wenig. Und diese 20.000 MINT-Studiengänge, da kann man ganz genau gucken, in welchen Studienfächern ist eigentlich die Neigung der Absolventen, eigene Unternehmen zu gründen und über die Forschung in die Wirtschaft zu gehen, am größten. Und dann stellt man fest, das ist im Bereich Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, also das, was man MINT nennt. Und wenn das die Quelle zukünftiger Arbeitsplätze und Wertschöpfung in einer Stadt ist, dann muss man heute in diese Studienplätze investieren. Das hat übrigens München auch getan. Die TU München ist auch nicht so groß gestartet, wie sie heute ist, sondern hat vor etwa 30 Jahren angefangen, ihr Angebot auszuweiten, Gründerzentren zu gründen, mittlerweile das größte in ganz Europa.
Und auch aus Angst nach der Wiedervereinigung, dass man unten quasi in Bayern so ein bisschen den Anschluss verliert.
Ja, aus der Angst und gleichzeitig aus der Erkenntnis, dass das an anderer Stelle schon passiert. Also die Geschichte, Legende, Erzählung der Unternehmertum in München und der TUM Ventures, also dieses sehr erfolgreichen Gründungszentrums rund um die Technik da in München, ist, dass Edmund Stoiber Ende der 90er Jahre im Silicon Valley war, mit einer Delegation und zurückkam und sagte, mein Gott, da ist aber eine Dynamik, das brauchen wir hier auch, wir brauchen mehr Gründungen, und hat den Präsidenten der TU in München dazu bekommen, sich das zu eigen zu machen, und die Universität, die Technische Universität München, die TUM, hat sich dann den Namen Unternehmertum gegeben und hat dieses Thema Gründung und Ausgründung in ihre eigene DNA mit aufgenommen.
Die hat also gesagt, wir machen nicht nur mit Millionen von Frau Klappen.
Mit Millionen, aber zunächst mal mit Unterstützung und Antrieb des bayerischen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, das machen wir. Dann ist er losgegangen und hat Frau Klappen untergehakt und hat gesagt, hier Susanne, da musst du ein bisschen was in die Hand nehmen, damit uns das gelingt. Und so hat es funktioniert. Dieses Zusammengehen von Wirtschaft und Politik in Bayern ist da, scheint mir, sehr viel selbstverständlicher, als wir das hier haben. Hier ist es eher so, dass man mit den Fingern aufeinander zeigt und sagt, die anderen müssten jetzt mal. Dort geht das irgendwie sehr viel stärker Hand in Hand.
Und die 20.000 wären ja, wenn man es mit anderen Städten vergleicht, auch gar nicht so unrealistisch.
Nein, und das ist auch machbar. Also eben, wir haben in Harburg noch so viel Entwicklungsfläche und Möglichkeiten. Man muss es nur wollen. Also man müsste einfach ganz konsequent in etwas investieren, was uns in 20 Jahren Wohlstand bringt. Und das ist relativ einfach und nachvollziehbar, wie sowas vonstatten geht.
Was kostet der Spaß, so hochgerechnet Pi mal Daumen?
Also wir haben gesagt, 1% des Hamburger Haushalts müsste dafür umgewidmet und dahin investiert werden. Das müsste eigentlich drin sein.
Wir werden sehen, was kommt. Eine weitere Forderung von Hamburg vor zur Welt heißt ja auch, und damit hat man sich im Hafen nicht jetzt so rasend viele Freunde gemacht, 5% der Hafenfläche in Zukunft für Innovation bereitzustellen? Was soll man da machen?
Also der Hafen ist ja riesig groß, wenn man sich das anguckt. Und es geht darum, Flächen zu nutzen, die man für innovative Geschäftsmodelle zur Verfügung stellen kann und die alte Idee des Freihafens eigentlich nochmal aufzugreifen. Also der Freihafen war ja früher ein Ort, an dem nicht verzollt werden musste, deswegen auch Freihafen. Und es musste erst verzollt werden, wenn es aus dem Freihafen dann quasi in die Bundesrepublik eingeführt wurde. Die Grenze war im Hamburger Hafen. Das war im Grunde so eine Art Sonderwirtschaftszone, Sonderinnovationszone, Sonderhandelszone, wie auch immer man es nennt, weil sie zollfrei war. Und man konnte dort eine ganze Menge machen und ausprobieren. Und das ist unsere Idee auch, zu sagen, wir wollen, dass es sowas wie, neudeutsch heißt es dann Sandboxes, dass es Zonen gibt, in denen man bestimmte Dinge ausprobieren oder regulieren kann oder mit anderer Regulierung ausprobieren kann, als man das hat, wenn man typischerweise sich in Deutschland bewegt. Also nehmen wir mal das ganze Thema Datenschutz. Wir könnten uns einmal überlegen, dass es Unternehmensansiedlungen oder Gründungen in Hamburg geben kann, in einer Sonderzone, wo man sagt, dort müssen die Datenschutzregeln eines EU-Landes erfüllt werden, aber nicht notwendigerweise Deutschlands. Man würde sagen, Hamburg, ja, wir sind Free Trader, immer schon gewesen, ja, wir leben vom freien Handel und der Offenheit. Wir würden sagen, wenn Unternehmen sich dort ansiedeln, die mit den Datenschutzregeln Estlands konform gehen, dann dürfen die es da auch. Also die müssen, andersrum, die müssen auch nicht nach Estland auswandern, was wir auch bei vielen Startups sehen, die mit Daten umgehen, sondern das reicht, sich eine Regulierung aus der EU auszusuchen, beispielsweise die aus Estland, zu sagen, wir erfüllen die Datenschutzregeln Estlands und wir würden sagen, das ist gut genug. Das ist ja auch kein, na, das Teil der EU. Wer die erfüllt, der darf da gründen und damit Handel treiben und wir würden eine ganz andere Dynamik bekommen.
Die Forderungen sind ja eigentlich von vielen, also die sich auch damit auskennen, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Man hat gesagt, da hat Hamburg vor zur Welt Ideen reingebracht, die der Stadt gut tun, aber das Echo war jetzt in der Politik nicht so rasend groß, oder?
Das scheint mir ein bisschen auch damit zu tun zu haben, dass wir diese Aberkultur haben. Die einen sagen, das waren in dem Fall wir sind überzeugt davon, dass Hamburg unglaubliches Potenzial hat und man noch viel mehr machen kann. Und auf Seiten der Regierung und des Senates kam dann immer die Rückmeldung, aber wir tun doch schon so viel. Dabei hat niemand gesagt, dass die nicht viel tun. Also die eben auch schon. Es passiert ja eine Menge. Die wünschenswerte Haltung wäre doch zu sagen, und toll, wir tun schon eine Menge und wir sind dankbar dafür, dass es Bürger gibt, die quasi aus der Mitte der Wirtschafts- und Zivilgesellschaft heraus sich Gedanken machen, Hamburg nicht so lassen wollen, wie es ist und die mit Beiträgen und Ideen kommen. Das allerdings wird entweder, also das wird wegignoriert, würde ich mal sagen, so ein bisschen aus, erstens, wir haben, wenn wir es nicht selber erfunden haben, dann wollen wir nicht drüber sprechen. Oder es wird vielleicht auch als Kritik abgetan, die es gar nicht intentional ist, weil uns umtreibt, die Dinge besser zu machen. Es geht nicht darum, die es tun, zu kritisieren, sondern mit Ideen den Standort voranzubringen.
Oder fehlte der Initiative am Ende einfach ein wichtiger Sozialdemokrat oder auch ein Grünen-Politiker, damit man das ein bisschen breiter aufstellt? So galt das ja in den Augen vieler im Senat eher als CDU-Veranstaltung.
Ach ja, man wird immer einen Grund finden, warum man eine gute Idee schlecht findet, wenn man sie nicht diskutieren will. Ne? Das glaube ich schon auch.
Aber wäre das Gremium offen auch für weitere Leute, die sagen, wir wollen mitarbeiten?
Ja, wir haben ganz viel Rückmeldungen aus der Zivilgesellschaft, auch aus der Hamburger Wirtschaft und sind gerade dabei zu überlegen, wie wir den Kreis größer machen und es so schaffen, dass wir Menschen einladen, mitzumachen. Ich glaube, ein bisschen merkt man natürlich auch, wenn man sowas gänzlich auf ehrenamtliches Engagement aufbaut, dann und es fehlt sozusagen eine professionelle Organisation darunter, die wir nicht haben, dann sind sozusagen die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Kräfte natürlich limitiert. Aber wir merken eben, dass es sehr viel Rückenwind für die Themen gibt, dass es für die Thesen sehr viel Rückhalt gibt. Aber wir merken eben auch, dass Hamburg irgendwie so funktioniert, dass viele sagen, das finde ich ganz klasse. Und dann sagt man, würdest du es auch öffentlich sagen? Ah, nee, lieber nicht, man weiß ja nicht so genau. Und dann wird man irgendwie komisch angeguckt, weil man dann so Ne, das hat dann sowas wie, man würde irgendwelchen Leuten vors Schienbein treten, was wir gar nicht wollen. Also es geht ja wirklich nur darum, Dinge nach vorne und besser zu machen.
Weil wir eben von Susanne Klatten sprachen, fehlt in Hamburg nicht auch ein bisschen die Bereitschaft? Wir haben ja, muss man sagen, sehr, sehr viel altes Geld. Dieses alte Geld für Innovation auch ein Stück weit zur Verfügung zu stellen. Es ist ja nicht so, dass man das spenden muss, sondern dass man durchaus auch Renditen erwarten kann.
Ja, also was ja sehr erfreulich ist, ist, wenn man sich die Initiative Impossible Founders anguckt, die sich hier gegründet hat, die mit Rückenwind von Michael Otto und seiner Stiftung gestartet ist, die Joachim Herz Stiftung an den Haken bekommen hat. Die Haspa engagiert sich, also typische Hamburger Player, von denen man sagen würde, das sind eigentlich auch so Leuchtturminvestoren. Wenn die irgendwo dabei sind, dann werden sich die anderen dem anschließen. Das hoffe ich sehr und ich wünsche der Initiative viel Erfolg. Man hat jetzt gesehen, beim großen Future Leaders Summit von Cheftreff hier in Hamburg, bei dem die Impossible Founders sich mit einer großen Bühne dargestellt haben, wie viel Interesse das auch nach sich zieht, wie viel Schwung das auch in der nächsten Generation gibt, wie diese ganze Gründungsdynamik hier in Aufbruch kommt. Das würde ich gar nicht kleinreden wollen, sondern im Gegenteil. Ich glaube, da passiert eine Menge. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt schneller geht und dass da mehr hinterkommt. Dann merkt man eben aber auch, dass wir diese Tradition in Hamburg so nicht haben. Man kommt irgendwie gut damit klar, in Immobilien zu investieren, statt in junge Unternehmen. Und wenn sich das etwas stärker aufbricht, dann wird Hamburg davon profitieren. Der Witz ist, diesem Standort fehlt es ja nicht an den Voraussetzungen. Also ist alles
eigentlich
da.
Nicht.
Man muss nur machen.
Ja, Sie sagten eben, manchmal sind es auch die Regelungen, Stichwort Datenschutz, das ist ja etwas, was also durchaus auch zur Bedrohung der Gründerszene wird, wenn es dann attraktiver wird, nach Estland zu gehen zum Beispiel. Sehen Sie das also häufiger, weil Sie es gerade angesprochen haben?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Es gibt verschiedene Gründe, die Gründer davon abhalten, das hier und in Hamburg, / dann auch in Deutschland zu tun. Also Bürokratie ist schon ein großes Thema. In praktisch allen Bereichen, die wir sehen, und zwar so Dokumentations- und Nachweispflichten. Wir denken immer beim Datenschutz, wenn wir den mal nehmen oder wenn wir andere Vorschriften nehmen, Compliance-Vorschriften, dann hat man so, wenn man sich damit kritisch auseinandersetzt, oft ist man mit dem Vorwurf konfrontiert, man würde die Regelung runterfahren wollen. Ja? In Wahrheit ist es eher so, dass man gar nicht so sehr den Schutz reduzieren will, sondern eher den bürokratischen Aufwand, der dran hängt. Wie lange muss man Akten aufbewahren? In welcher Form muss man Akten aufbewahren? Wie oft muss man nachgucken, ob alle noch da sind? Wie sehr muss man Geschäftsvorfälle im Einzelnen dokumentieren? Wer muss sie dokumentieren? Wo müssen sie abgelegt werden? Was darf man elektronisch? Wenn man es elektronisch macht, wie muss man es absichern? Da hängt unglaublich viel Bürokratie im Einzelnen dran, die man eigentlich nicht braucht, wenn man kritisch drauf guckt und wo der Schutzmechanismus, den man eigentlich damit verfolgt, auch gar nicht geringer wird, wenn man die Bürokratie erleichtert. Und was wir merken, das ist insbesondere ein Thema in Hamburg, wir merken, dass Startups aus Hamburg anfangen, nach München zu gehen, wenn es in eine bestimmte Größenordnung geht, wenn es technischer wird. Wir sehen, dass diese ganze, das sehe ich jetzt.
Wegen der Fachkräfte oder wegen der Zweitrundenfinanzierung?
Ja, sowohl als auch wegen der Fachkräfte und wegen der Zweitrundenfinanzierung. Die dritte, vierte Runde, das geht dann, da muss man dann häufig sogar in die USA, weil da die Kapitalmärkte tiefer sind als hier und man leichter an Wagniskapital in Größenordnungen kommt. In Hamburg schafft man es relativ schnell zu gründen und zu starten und dann wird es dann doch komplizierter. Die ganze Infrastruktur, das Netzwerk, das Ökosystem, wie man das neudeutsch nennt, da hat München in modernen Bereichen uns doch dann doch einiges voraus. Also der ganze Defense-Tech-Bereich, der gerade ja sehr boomt, den hat München sich sehr intelligent gesichert, wenn man so will, mit den Unternehmen, die schon vor Ort sind, aber auch mit allem, was die technische
Logik kann. Das ist spannend, weil das ging ja, muss man sagen, also vor 5 Jahren hat ja keiner von Defense gesprochen. Ja. Das war ja letztlich ein Start bei Null. Ja. Ich sage, beide haben eine Hochschule der Bundeswehr. Da hätten ja eigentlich beide gleich anfangen können, oder? Warum ist München dann so viel schneller und so viel flexibler?
Weil München mit der technischen Uni einen anderen Aufschlagpunkt hatte, die das sehr viel früher erkannt hat, weil es die Infrastruktur mit Fraunhofer-Gesellschaften, Helmholtz-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaften gibt, die Forschungsinfrastruktur drumherum. Dann gibt es natürlich sehr viele Unternehmen, auch der klassischen Art in dem Bereich, MTU, Airbus Aerospace und andere, die da in München sind. Und es gibt eben dann da, wo dieses Talent sich findet und wo es Möglichkeiten gibt, zu entwickeln und zu bauen, da gibt es dann eben auch das entsprechende Kapital. Das ist die Chance, die Hamburg jetzt hat mit dem ganzen Thema Materialwissenschaften, mit dem, was aus dem DESI herauskommt, Oberflächen und andere Themen. Das ist für Hamburg eine große Chance und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, das gesamte Ökosystem um diese Deep Tech und Material Science Forschung aufzubauen, weil wir da einen natürlichen, also jedenfalls einen geschaffenen Vorteil durchs DESI haben, den wir jetzt auch eben kommerziell nutzen können, mit dem, was in der Science City in Bahnfeld passiert, eine ganz herausragend gute Entwicklung. Aber das kann man sich eben auch, Stichwort Flughafen, noch zwei Nummern größer denken. Wenn wir den Flughafen nach Kaltenkirchen verlegen, haben wir zwei Vorteile. Erstens, wir haben einen schicken Flughafen, der internationale Flugverbindungen aus Hamburg ermöglicht. Und das Zweite ist, wir hätten ein Areal, in dem wir weitere Gründer- und Forschungszentren ansiedeln könnten auf dem jetzigen Flughafengelände. Übrigens auch, was das ganze Thema Materialwissenschaft und Aerospace angeht, da sind ja zwei Landebahnen, die man auch für Forschung und Entwicklung nutzen kann.
Ihr Unternehmen WePOC ist ja quasi vor allem im Geschäft mit Startups engagiert und wir haben ja eben schon ein bisschen verglichen, Hamburg-München sind zwei Standorte, Berlin-Köln, Cambridge-London. Was ist der attraktivste Standort? Ist das München oder ist es Berlin
für Startups? Also das hängt immer ein bisschen davon ab. Wir beraten ja einerseits Startups, wir beraten aber andererseits auch die Investoren, die in Startups investieren. Und da gibt es schon Bewegungen, die wir sehen. Ich würde mal sagen, die Gravitationskraft Münchens, die wird immer sichtbarer. Eben genau dadurch, dass vor 25 Jahren München angefangen hat, ausgehend von den Universitäten in diese Gründungsinfrastruktur zu investieren. Also vom Forschungsreaktor Garching bis zum Biotech in Martinsried. Das ist heute alles ein integriertes Wissenschaftszentrum, das auch Menschen aus aller Welt anzieht. Kluge Köpfe, Forscher, aus denen Gründer entstehen. Das ganze Defense-Tech-Thema, das jetzt im Moment gerade eine große Bedeutung hat. Viel im Bereich Mobility. Da sehen wir München schon als einen Standort, der so wichtig wurde, dass wir vor zwei Jahren da ein Büro aufgemacht haben. Auf jeden Fall.
Interessant ist ja, dass Sie gerade ein Unternehmen quasi beim Verkauf begleitet haben. Das ist ein Münchner Unternehmen, das für bis zu 5 Milliarden Dollar, glaube ich, weitergereicht wurde an einen US-Pharma-Riesen, Gilead. Und interessanterweise ist auch Hamburg, Tubulis, so heißt die Firma, daran beteiligt, weil Evotec, eine Hamburger Firma, da 3,14% dran hatte. Das war ja für alle am Ende wahrscheinlich ein grandioses Geschäft, oder?
Ja, das ist schon eine außergewöhnlich große Transaktion gewesen. Aber es zeigt sich eben, ich meine, wie lange gibt es Evotec? 25, 30 Jahre, was hat Evotec alles schon hinter sich und mitgemacht und was ist daraus geworden? Also auch da, lange Zyklen lohnen sich. Wir sollten nicht in der kurzen Frist denken, sondern das ist ein gutes Beispiel, wie eben auch aus Hamburg heraus Dinge entstehen können, die dann irgendwann Weltmaßstab haben.
Ja, und ich finde nochmal, diese Summe von 5 Milliarden zeigt auch, dass wir da nicht nur irgendwie über kleine Klitschen und Peanuts reden, sondern wirklich über potenzielle quasi Großunternehmen, die wurden jetzt quasi wieder übernommen, was auch mit der deutschen quasi Wirtschaftsstruktur zu tun hat. Aber es zeigt zumindest, dass hier eine Menge passiert.
Ja, das ist die Und-Thematik. Es passiert eine Menge und es kann gleichzeitig noch viel besser werden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Wenzler, vielen Dank, dass Sie da waren. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.